Heute ist Montag, der 20. April. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir starten mit den weiteren Entwicklungen im Irankrieg. Danach schauen wir in den Libanon, wo ein französischer UN-Blauhelmsoldat getötet wurde. Weiter geht es dann noch mit dem Gesetzesentwurf der Justizministerin Stefanie Hubig gegen digitale Gewalt. Und dann wie immer die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, die Lage zwischen den USA und dem Iran hat sich am Wochenende wieder deutlich verschärft. Die Lage spitzt sich vor allem in der Straße von Hormuz zu. Ja, diese Meerenge verbindet den Persischen Golf mit dem Golf vom Oman und sie ist damit auch eine der wichtigsten Handelsrouten der Weltwirtschaft. Etwa 20% des weltweiten Ölhandels fließen durch diese Meerenge. Eigentlich hatte der Iran am Freitag angekündigt, die Route für den Handel wieder zu öffnen. Doch nur 24 Stunden später machte die Führung im Iran diese Zusage rückgängig. Dazu erklärte das iranische Militär, dass die Meerenge wieder der strikten Kontrolle der Streitkräfte unterliege. Als Grund nannte die Marine der iranischen Revolutionsgarden die anhaltende US-Blockade iranischer Häfen. Ja, solange die USA Schiffen die Zufahrt zum Iran verweigern, will der Iran die Straße von Hormuz geschlossen halten. Ein Sprecher der Streitkräfte sagte dazu, man nutze die Sperrung gezielt als politisches Druckmittel gegen die internationalen Sanktionen. Am Samstag kam es dann noch zu mehreren Zwischenfällen auf See. Die iranische Revolutionsgarde warnte alle Schiffe davor, ihre Ankerplätze zu verlassen. Dazu haben sie erklärt, dass jedes Schiff, das sich der Meerenge nähere, als Kooperationspartner des Feindes betrachtet und ins Visier genommen werde. Ja, zudem gibt es bereits Berichte über konkrete Angriffe. So wurde etwa ein Öltanker nordöstlich von Oman von Patrouillenbooten angegriffen. Und auch zwei indische Schiffe wurden laut Berichten von Kanonenbooten angegriffen und zur Umkehr gezwungen. Ja, trotz dieser Vorfälle laufen im Hintergrund diplomatische Bemühungen. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gab es zuletzt Gespräche auf höchster Ebene. Dort trafen sich der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf und US-Vizepräsident J.D. Vance. Ja, das war das Treffen auf höchster politischer Ebene zwischen den beiden Staaten seit 1979. Die USA könnten zum Beispiel rund 17 Milliarden Euro an eingefrorenen iranischen Geldern freigeben. Im Gegenzug müsste der Iran auf sein angereichertes Uran verzichten. Ja, doch die Positionen liegen noch weit auseinander. Parlamentspräsident Ghalibaf betonte im Fernsehen, man sei von einer Einigung noch weit entfernt. Es gebe noch viele Punkte, die offen seien. Zudem gab er sich siegessicher und behauptete, der Iran habe den Krieg im direkten militärischen Konflikt gewonnen. US-Präsident Trump reagierte gelassen. Er erklärte vor JournalistInnen im Weißen Haus, die USA ließen sich nicht erpressen. Dennoch bezeichnete er die laufenden Gespräche als sehr gut. Sollten diese Gespräche allerdings noch während der Waffenruhe beendet werden, bleibt nicht mehr viel Zeit. Denn die aktuelle Waffenruhe, die läuft bereits am kommenden Mittwoch aus. Wir schauen noch in den Libanon. Dort ist die Lage nach dem Tod eines französischen UN-Soldaten angespannt. Ja, zu dem Vorfall kam es im Süden des Libanon. Eine Patrouille der UN-Friedensmission UNIFIL war gerade dabei, Sprengsätze an einer Straße zu beseitigen. Ziel war es, den Weg zu einem UN-Posten freizumachen, der durch die Kämpfe der letzten Tage vom restlichen Gebiet abgeschnitten war. Dabei gerieten die SoldatInnen unter Beschuss und ein französischer Blauhelmsoldat wurde dabei getötet. Drei weitere Kameradinnen wurden verletzt, zwei davon schwer. Frankreichs Verteidigungsministerin Vautrin sprach von einem gezielten Hinterhalt. Ja, die Blauhelme der UNIFIL überwachen bereits seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Ihr Ziel ist es, den Frieden zu sichern und die Zivilbevölkerung zu schützen. Es handelt sich um eine der ältesten und zugleich gefährlichsten Missionen der Vereinten Nationen. Erst vor wenigen Wochen waren zwei indonesische SoldatInnen bei einem ähnlichen Vorfall ums Leben gekommen. Frankreichs Präsident Macron machte noch am selben Tag die pro-iranische Hisbollah-Miliz für den Angriff verantwortlich. Er forderte die libanesische Regierung auf, die Täter sofort festzunehmen. Ja, und auch die UNIFIL-Mission geht in seiner ersten Einschätzung davon aus, dass Hisbollah-Kämpfer hinter der Tat stecken. Die Hisbollah selbst, sie sagte, sie hätte damit nichts zu tun. Gleichzeitig hat sie dann aber auch die bestehende Waffenruhe mit Israel kritisiert. Und auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich zum Vorfall geäußert und nannte den Angriff einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht. Er warnte davor, dass solche Taten als Kriegsverbrechen gewertet werden könnten. Ja, und Guterres forderte alle Beteiligten auf, den Konflikt einzustellen. Auch die deutsche Bundesregierung verurteilte die Tat. Das Auswärtige Amt forderte, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem bekräftigte es die Forderung, dass die Hisbollah ihre Waffen niederlegen müsse.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr wisst, dass ich ganz, ganz großer Fan vom Spiegel bin. Egal, ob es um Berichterstattung geht, ob es im Allgemeinen um wunderbare Artikel geht, die man im Spiegel finden kann, oder eben um ganz besondere Hefte, wie zum Beispiel ein Heft, das ich euch heute vorstellen möchte, und zwar der Spiegel Geschichte. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, denn in dem Spiegel Geschichte, da gibt es immer ein großes Spektrum an Themen, die ein bisschen auch abseits klassischer Geschichtsthemen sein können. Man hat eine große Auswahl an Artikeln, die man vielleicht so nicht beim Spiegel erwartet hat, und die finden hier ihren Platz. Im zweiten Heft vom Spiegel Geschichte in diesem Jahr, da gibt es einen Artikel, der es mir besonders angetan hat. Der heißt: Zukunft der Nation, können sich die USA von Trump erholen? Man kann ja sagen, dass mit Donald Trump ein Präsident mit der Marke USA so sehr verschmilzt, wie man es wahrscheinlich kaum kennt. Das schadet aber dem Land. Doch wer dann genau hinschaut, der erkennt, wie viel Widerstand sich regt. Und darüber, finde ich, muss man viel mehr sprechen. Und darum geht es zum Beispiel in diesem Artikel und dann eben auch um die Frage, wie sich die USA von Trump denn am Ende wirklich erholen könnte. Das neue Spiegelheft Geschichte, da geht es um 250 Jahre USA, was vom großen Versprechen auf Freiheit bleibt. Vor 250 Jahren erklärte die britische Kolonie Nordamerika ihre Unabhängigkeit, und die Gründungsväter, die bekannten sich in ihrem Manifest zu Menschenrechten und persönlichen Freiheiten. Spiegelgeschichte beleuchtet ein Vierteljahrtausend US-Geschichte und geht der Frage nach, haben die Vereinigten Staaten ihr Freiheitsversprechen gehalten? Und gerade dieser Artikel, der hat es mir angetan. Und wenn ihr jetzt auch sagt, ihr seid großer Fan vom Spiegel, dann könnte das neue Heft Spiegelgeschichte richtig was für euch sein. Ihr findet wie immer alle Informationen dazu in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen von Spiegelgeschichte.
Werbung Ende.
Wir schauen uns jetzt noch in Deutschland den Gesetzesentwurf gegen digitale Gewalt an. Ja, der wurde am Freitag von Bundesjustizministerin Hubig vorgestellt. Wir hören mal in die Pressekonferenz von Hubig rein, in der sie nämlich erklärt, warum es dieses Gesetz überhaupt braucht.
Digitale Gewalt kann im Einzelfall genauso schlimme Folgen haben wie körperliche Gewalt. Sie kann Menschen zutiefst verunsichern, verstören, verletzen, ihr soziales Umfeld zerstören. Digitale Gewalt ist ein Massenphänomen und sie betrifft Millionen Menschen in Deutschland. Frauen sind dabei besonders betroffen. In mehr als 6 von 10 Fällen richtet sich die digitale Gewalt gegen Frauen.
Wir wissen es alle, ein aktueller Fall hatte die Debatte zum Gesetz neu entfacht. Die Schauspielerin Colleen Fernandes berichtete öffentlich über Fake-Profile und pornografische Darstellungen, die in ihrem Namen verbreitet wurden. Ja, das Gesetz soll nun Lücken schließen, die bisher die Strafverfolgung erschwert haben. Das Gesetz soll dabei aus 2 Teilen bestehen. Erstmals soll die Herstellung und Verbreitung von pornografischen Deepfakes unter Strafe gestellt werden. Ja, das sind realistisch wirkende Bilder oder Videos, die mit künstlicher Intelligenz erstellt werden, um Menschen in sexualisierten Situationen darzustellen. Hierfür sind bis zu 2 Jahre Haft geplant. Auch das Cyberstalking mit GPS-Trackern soll künftig klarer bestraft werden. Zudem sollen Betroffene künftig einfacher gegen TäterInnen vorgehen können. Ein Gericht soll etwa die zeitweise Sperrung von Nutzerkonten auf Plattformen wie X oder in Foren anordnen können, wenn dort schwere Rechtsverletzungen begangen werden. Ja, dabei soll nur die aktive Funktion gesperrt werden. Das Mitlesen bleibt möglich. Und außerdem sollen Betroffene leichter Auskunft über die Identität anonymer NutzerInnen erhalten können, ohne dafür hohe Gerichtsgebühren zahlen zu müssen. Ja, trotz der guten Absicht gibt es aber auch Bedenken. Die Organisation Hate Aid hält die neuen Straftatbestände für einen wichtigen Schritt, sagt aber auch, es gibt weiterhin Lücken im Schutz. So sei es zwar gut, dass eine gesetzliche Grundlage geschaffen werde, aber der Entwurf sei ja nur ein erster Schritt. Andere KritikerInnen warnen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Zudem wird die geplante 3-monatige Speicherung von IP-Adressen als eine Art Vorratsdatenspeicherung abgelehnt, was verfassungsrechtlich problematisch sein könnte. Ein weiteres großes Problem ist die praktische Durchsetzbarkeit. Große Tech-Konzerne aus den USA arbeiten laut Berichten des Bundeskriminalamts immer seltener mit deutschen Behörden zusammen. Wenn die Firmen die Daten nicht herausgeben, würde auch das Gesetz an seine Grenzen kommen. Der Deutsche Richterbund warnt zudem vor dem Personalmangel an den Gerichten, der eine schnelle Umsetzung verhindern könnte. Wir brauchen Sie, die Good News. Ja, das bundesweit gültige Deutschland-Ticket zeigt laut einer aktuellen Zwischenbilanz spürbare Auswirkungen auf Klima und Mobilität. Nach Berechnungen mehrerer Forschungsinstitute im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums könnte durch das Abo-Angebot jährlich bis zu 2,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Der Grund dafür ist zum Beispiel, dass viele Fahrten inzwischen mit Bus und Bahn statt mit dem Auto zurückgelegt werden. Und laut der Untersuchung wären rund 12-20% der mit dem Ticket unternommenen Wege ohne das Angebot voraussichtlich mit dem Pkw gefahren worden. Ja, dadurch reduziere sich der CO2-Ausstoß im privaten Autoverkehr um etwa 3%. Aktuell nutzen das Ticket etwa 14,5 Millionen Menschen. Das entspricht rund einem Fünftel der Bevölkerung. Besonders in Großstädten ist die Nachfrage hoch. Die Finanzierung des Tickets ist nach Angaben der Politik bis 2030 gesichert. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.